Herzlich willkommen zum Podcast Cyber Security der Fakultät für Informatik an der Hochschule Mannheim.
Ja, hallo, das hier ist die erste Folge, der erste Versuch zum Podcast Einführung in die Cyber Security. Und ich habe hier heute einen Gast, Sascha Paulus. Und ja, Sascha, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor.
Ja, Sascha Paulus, ich bin Professor für IT-Sicherheit hier an der Hochschule Mannheim in der Fakultät für Informatik seit 2014. Davor auch schon ein bisschen Erfahrung zur Security gehabt, kann man vielleicht später nochmal drüber reden. Und bin aktuell Studiengangleiter für den Bachelor Cyber Security, in dessen Rahmen die Veranstaltung Einführung in die Cyber Security im ersten Semester stattfindet.
Ja, und wir wollen heute einfach mal ein bisschen reden darüber, was ist eigentlich Cyber Security, wo kommt das her, wo geht das hin, wenn man das studiert, was würde man dann bekommen und lernen und machen. Und ich denke, mit dir haben wir jetzt ja den perfekten Experten, um da mal ein bisschen drüber zu reden. Und da wäre natürlich gleich die erste Frage, was ist denn Cyber Security oder Cybersicherheit und wer braucht das und wo gibt's das?
Also ich finde, das ist schon die erste knifflige Frage. Weil es gibt keine klare Definition tatsächlich für Cyber Security oder Cybersicherheit. Also ich würde jetzt mal für heute sagen, wir Security und Sicherheit verwenden wir synonym, weil streng genommen ist das ja auch falsch, weil Sicherheit ist ja eher Safety im eigentlichen Sinne, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Und das passende Pendant zur Security wäre Sicherung. Also sozusagen die Aktivität, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, ist das, was der Security entspricht. Aber wir nutzen das ja alle synonym im Alltag und auch hier im Studiengang. Deswegen würde ich mal sagen, nicht so viel Korinthenkackerei, sondern erstmal ein bisschen gucken, was wir auch überhaupt wollen. Und Cyber ist die zweite unklare, der zweite unklare Teil von diesem Buzzword, weil das kann man auch in unterschiedlicher Weise interpretieren. Es gibt ja den Cyberspace, der ja sogar als Kriegsdivision von bestimmten Ländern auch ausgewiesen wurde, dass es bestimmte Divisionen gibt, die in diesem Raum kämpfen sollen. Und da geht es um Information War, also tatsächlich Einsatz von jedweden Werkzeugen, um Informationsverarbeitung, Informationswahrnehmung zu beeinflussen. Aber auch sowas sehr Konkretes wie Bedrohungen durch Cyberaktivitäten für die physische Präsenz, also physische Welt, also für uns als Menschen, aber auch Maschinen oder Infrastruktur. Und es ist so ein bisschen so Konsens, zumindest in Deutschland, dass die Cybersicherheit speziell eben sozusagen ein bisschen Fokus hat von schon Sicherheit von IT und Informationen. So können wir auch nochmal gleich gucken, was da der Unterschied ist, aber eben immer im Hinblick auf, was hat das für Risiken, was hat das für Auswirkungen auf die Infrastruktur, die tagtäglich für uns relevant ist. Also das Thema kritische Infrastrukturen, falls das jemand auch schon mal gehört hat, ist Teil der Cybersicherheit.
Okay, jetzt muss ich zwei Sachen mal dumm nachfragen. Also das eine ist, früher, als ich noch kleiner Hacker war, war Cyber eher ironisch. Da hat man immer gesagt, die Cybern und so, das ist vorbei. Also Cyber ist jetzt inzwischen ein etablierter Begriff. Es gibt ja auch Cyberagentur, Cybersicherheitsgruppen und so weiter. Also das ist vorbei. Man nimmt das nicht mehr ironisch. Wir meinen das jetzt ernst, ne?
Also es ist, finde ich, immer noch eine gewisse Ironie mit drin, je nachdem, wer das verwendet. Weil eben diese Definition so unklar ist und man eben sich immer noch nicht so richtig einig ist darüber, was ist denn jetzt abgegrenzt da drin und was nicht. So, und das heißt, wenn jetzt ein Vertriebler eines IT-Produktes Cybersicherheit sagt, der verwendet das sicherlich nicht ironisch. Also der verwendet das im besten Glauben, dass er damit sozusagen was weiteres meint als Informationssicherheit zum Beispiel. Wenn jetzt irgendwie so ein Nerd, so wie wir beide hier am Tisch das verwenden, dann kann das schon mal sein, dass das auch ironisch gemeint ist. Da muss man ein bisschen genauer hinhören.
Okay, vielleicht, dann lass uns das mal auseinanderschrauben. Also mein Laptop, Cybersicherheit, dass der sicher ist, oder Informationssicherheit oder IT-Sicherheit?
Ja.
Alles?
Nee, also dein Laptop, dass er sicher ist, ist IT-Sicherheit.
Okay.
Also IT-Sicherheit ist Sicherheit von Informationstechnologie. Also dass die Technologie, die ich einsetze, ausreichend geschützt ist, um ihren Zweck, für den ich ihn benutze, auch tatsächlich sinngemäß erfüllen zu können. Also der Laptop soll keine Bitcoins meinen, zum Beispiel. Das wäre IT-Sicherheit. Oder der Laptop wird nicht benutzt als Sprungbrett von außen, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel dann USB-Stick reinstecke als Hacker, also als jemand, der ins Haus kommt und dann das da reinsteckt, dann ist der Laptop in der Lage zu erkennen, ah, da kommt jetzt irgendwie ein böses Teil, das will ich aber nicht, da habe ich eine Policy, die sagt, unbekannte USB-Sticks werden bei mir nicht ausgeführt, das wäre IT-Sicherheit.
Okay, also mein Laptop IT-Sicherheit oder IT-Sicherheit, mein Toaster?
Also Cybersicherheit. Wäre dann Cybersicherheit. Also dafür haben wir noch keinen richtigen anderen, genau, denn mein Kühlschrank, meine Waschmaschine, mein Toaster hängen im WLAN, meine Kaffeemaschine. Das wäre aus meiner Sicht in der heutigen erweiterten Verwendung des Begriffs Cybersicherheit. Wir haben noch keinen so richtigen anderen Begriff für IoT-Sicherheit vielleicht oder so, aber das hat sich nicht etabliert.
OT-Security sagen auch manche, aber ich glaube, das sind da wieder keine Toaster, ne? Das ist dann wieder was anderes.
Genau, das sind dann die großen, riesengroßen Toaster. Also BASF. Das ist dann irgendwie BASF oder Kernkraftwerke oder Energieversorger, Wasserkraftwerke und so, das wäre dann OT-Security. Oder also auch Maschinenbauanlagen wäre auch OT.
Und Informationssicherheit?
Informationssicherheit ist der Schutz der Informationen, die verarbeitet werden. Da stehen die Informationen im Vordergrund und der Begriff Informationssicherheit macht eigentlich erst dann Sinn, wenn man auch von einem Eigner der Informationen sprechen kann. Also wenn man sozusagen auch weiß, wem diese Informationen gehören, weil der kann dann natürlich auch sagen, was für einen Schutzbedarf habe ich denn für diese Informationen? Also was will ich denn, was diesen Informationen nicht geschieht? Oder umgekehrt, welche Eigenschaft hätte ich denn gern gewährleistet, damit die Informationen auch genau so und nicht anders verarbeitet werden?
Also ich habe jetzt verstanden, IT-Sicherheit guckt erstmal, dass mein Laptop sicher ist und Informationssicherheit würde sich dann fragen, wie kann man denn noch die Informationen auf meinem Laptop schützen, dass sie nicht in falsche Hände gelangen?
Also das ist eine Nerd-Perspektive, finde ich total interessant. Ja. Je nachdem, mit wem man redet, von wo man auch anfängt, das aufzubauen. Ja? Also du sagst, also auch völlig verständlich, ich gucke unten die Hardware an, dann gucke ich das Betriebssystem an, dann gucke ich mal die Anwendung an. Also ich starte sozusagen von unten nach oben und am Schluss frage ich mich, was ich vielleicht mit den Informationen noch schützen kann. Der Betriebswirtschaftler und der Jurist, die gucken von oben drauf. Also die sehen das gerade umgekehrt, nämlich, dass man eigentlich, ist es das Gerät, dass der Laptop, der hier steht, mit dem wir jetzt die Aufnahme machen, Gott, der kostet irgendwie 1.000 Euro, das ist ja verschmerzbar, ja, das ist ein austauschbares Gut, da haben wir jetzt irgendwie keine nachhaltige Wertschöpfung, die daran hängt, sondern die Informationen, die darauf verarbeitet werden, wie dieser Podcast, der ist vielleicht viel mehr wert. So, und das Gerät unten ist austauschbar und ersetzbar, das ist ein austauschbares Asset, aber die Informationen brauchen viel längerfristigen Schutz. Das heißt, die IT-Sicherheitsmaßnahmen, die ich vielleicht brauche, sollen eigentlich eher dem Schutz der Informationen dienen, aus deren Perspektive, und nicht umgekehrt.
Okay, also ich glaube, ich habe es verstanden. Jetzt kann man ja auch bei uns Cybersicherheit studieren, das befasst sich aber schon auch mit den anderen Aspekten, oder?
Ja, ja. Also wir nennen den Studiengang Cyber Security, weil ich denke, das ist auch einfach ein zeitgemäßer Begriff, der auch ein bisschen Aufmerksamkeit erweckt. Aber tatsächlich gucken wir alles an. Wir gucken natürlich klassische Software Engineering an. Das ist ja hier auch eine Stärke von unserer Hochschule hier, dass wir die Leute so stark in dem Bereich ausbilden, in der Informatik. Aber eben auch IT-Sicherheit klassisch in der Infrastruktur, sichere Softwareentwicklung natürlich, Datenschutz, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, ist ja auch nochmal so ein verwandtes Thema, aber auch Informationssicherheit und Cybersicherheit. Es gibt auch Vorlesungen der Verwendung von Steuerung von Maschinenanlagen. Im zweiten Semester, gestern war gerade eine Exkursion, da waren wir im Muffinex mit ein paar Studis und die haben dann freudestrahlend, konnten die berichten, dass die auch schon SPSS programmiert haben.
Okay, ich habe jetzt das Gefühl, SPSS, ich glaube, da steigen wir jetzt nicht ein, sonst wird das zu detailliert. Jetzt hast du ja mehrmals Sicherheit gesagt. Also wir haben ja Cybersicherheit, IT-Sicherheit, Informationssicherheit, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Was ist denn Sicherheit? Also es ist ja, wir hören ja so viele, jetzt soll wieder die Wehrpflicht eingeführt werden für die Sicherheit. Was ist denn jetzt in unserer Welt hier oder in deiner Welt als Cybersecurity-Mensch Sicherheit? Oder wann sind wir sicher?
Ja, also Sicherheit ist ja, also da kann man, ist schwierig, auch wieder so ein schwieriger Begriff. Sicherheit ist auf der einen Seite sehr volatil, weil es ist eigentlich ein Zustand. Es ist eine momentane Aufnahme einer Risikoexposition. Also vereinfacht könnte man vielleicht sagen, Sicherheit ist ein Zustand der Freiheit von unvertretbaren Risiken. Also ich muss meine die Risiken kennen, die für mich bestehen. Also jetzt erstmal ohne jetzt Einschränkungen auf Informationen und IT und so. Ich muss die Risiken kennen, die mich oder meine Assets, meine Dinge bedrohen, die ich geschützt haben will oder die ich nicht verlieren will oder deren Wert ich nicht verlieren will. Es gibt ein paar Risiken, bei denen, da habe ich kein Problem mit, dass die irgendwie vielleicht bedroht sind oder ich kann, das passiert so selten, dass ich sage, das Risiko gehe ich ein, so. Und es gibt aber eben auch Risiken, die sind nicht vertretbar, die sind zu groß, also entweder sie passieren zu häufig oder es wäre irgendwie katastrophale Auswirkungen, dann sollte ich dagegen was tun. So, und dann muss ich eben gucken, dass ich die durch Maßnahmen oder durch Schutzaktivitäten entsprechend dann irgendwie das Risiko reduziere auf ein vertretbares Niveau. Und wenn ich jetzt sozusagen alle meine Risiken angucke und sage, ich kann auch gleich mal ein Beispiel geben, fällt mir kurz ein, wenn ich alle meine Risiken angucke und es hinbekommen habe, dass meine Risiken zu jedem Zeitpunkt, den ich angucke, unter diesem Unvertretbarkeitslevel liegen, dann würde ich sagen, ich bin sicher. Das ist also und hundertprozentig sicher, das kann man sozusagen gleich schon aus der Erläuterung irgendwie ableiten, glaube ich, gibt's nicht. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Man ist immer einem gewissen Risiko ausgesetzt. Entweder es ist ein kleiner Schaden oder es ist eine kleine Anfallswahrscheinlichkeit, aber es wird auf jeden Fall immer was passieren. Also ein typisches Beispiel dafür wäre Motorradfahren. Also ich finde, das ist für jeden relativ gut anschaulich, weil es gibt natürlich beim Motorradfahren hohe Risiken. So, wenn man erstmal nichts tut, also man hat keine Schutzkleidung an, man zieht keinen Helm an, man fährt wie ein Idiot, völlig unkontrolliert, achtet nicht auf die anderen Teilnehmenden, dann ist Motorradfahren unvertretbar, finde ich. Also das ist absolut, da würde jeder sagen, ja, bist du bescheuert, das ist ja lebensgefährlich, aber auch wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert dir dann was. Aber durch das Ergreifen von Maßnahmen, also sowohl aktive Maßnahmen, wie ich beeinflusse meine Handlungsweise, indem ich irgendwie die anderen Verkehrsteilnehmer beobachte, mich angemessen verhalte.
Langsam fahre.
Je nach Situation die entsprechende Geschwindigkeit auch einsetze, die mir erlaubt, auch reagieren zu können, also auf Sicht fahren zu können sozusagen, aber auch passive Maßnahmen, wie dass ich sozusagen die Folgen, nicht die Antwahrscheinlichkeit minimiere, sondern die Folgen minimiere von so einem Vorfall. Das wäre ja zum Beispiel, dass ich einen Rückenprotektor trage und eine Ganzkörper-Lederkombi und einen guten Helm und so weiter und so fort.
Okay, also das war jetzt ja das jetzt hast du ein bisschen erklärt, wie man Risiken reduziert und Sicherheit, also ich habe jetzt verstanden, Sicherheit ist kein Zustand, das ist ein Prozess. Also wenn jetzt jemand durch die Tür kommt und sagt, bin ich sicher, dann kann man sagen, kann ich dir nicht beantworten, oder? Also man muss ja fragen, was ist dein Risikolevel, was du akzeptieren willst?
Genau, also ich würde ein bisschen differenzierter sehen. Ich würde sagen, Sicherheit ist schon ein Zustand, aber es ist ein volatiler Zustand. Und man dauerhaft Sicherheit auf ein bestimmtes Niveau zu bekommen, dafür brauche ich einen Prozess. Also ich kriege eine nachhaltig gute Sicherheit nur durch einen kontinuierlichen Prozess. Aber die Sicherheit selber ist immer eine Zustandsbeobachtung im Moment. Das kann sich ja, Sicherheit kann sich durch verschiedene Dinge verändern. Also Sicherheit kann sich zum Beispiel durch die Risikolage, durch die Bedrohungslage verändern. Also es gibt eine neue Hackergruppe am Markt oder irgendwie die Krankenhäuser sind jetzt alle leer erpresst und jetzt werden irgendwie neue KMU-Gruppen irgendwie angegriffen.
Toaster werden verschlüsselt.
Ja, zum Beispiel. Ja. Schau an. Ja, und dann ist plötzlich ich als Toasterhersteller oder als Toasterbenutzer bin plötzlich der neuen Gefahr ausgesetzt. Huch, jetzt passiert mehr. So. Die Maßnahmen funktionieren nicht mehr. Also wir hatten ja zum Beispiel auch so klassischer Fall, lange, lange Jahre immer auf Antivirus vertraut. So. Die Erkennungsraten von Antivirensoftware sind inzwischen so schlecht, also wenn man tatsächlich nur die letzten 3 Monate anguckt, was an neuen Angriffsmustern rausgekommen ist, dann erkennen die unter 15%. Was will ich denn mit einer Software, die so eine schlechte Erkennungsrate hat, wenn ich aktuell angegriffen werde? Also sollte ich eigentlich gucken, meine Maßnahmen funktionieren nicht mehr so gut, mein Risiko geht hoch, meine Sicherheit geht runter, also müsste ich jetzt gucken, was ändere ich denn jetzt? Nehme ich andere Software oder schütze ich mich irgendwie auf andere Weise? Ja, also es sind so zwei ganz plakative Beispiele, finde ich, dass so ein Zustand sehr volatil ist und ich ihn die ganze Zeit auch beobachten muss. Also es muss auch immer gucken, was passiert um mich herum, ob ich sicher bin oder nicht.
Also du würdest jetzt sagen, was ist, wenn ich dich fragen würde, was ist sicher? Also mal, wenn du jetzt sagen würdest, was sind Beispiele für sicher versus unsicher jetzt im IT-Umfeld? Hättest du da, wie würdest du das vielleicht zusammenfassen?
Also jetzt zum Beispiel klassische E-Mail nimmt. Ich finde, E-Mail ist inzwischen auch mit all dem, was die ganzen E-Mail-Anbieter auch so an Infrastruktur, Sicherheit und so mitbringen, was wir gar nicht sehen, also was alles so unter der Haube so passiert, ist das schon ein recht sicheres Medium. Ja, also das, natürlich gibt es noch die Möglichkeit, dass über Anhänge bestimmte Malware noch eingeschleppt wird und dafür brauche ich tatsächlich noch irgendwie eine Drittprüfung, aber jetzt die E-Mail an sich und auch die Herkunftsermittlung und der sichere Transport, da sind inzwischen Mechanismen etabliert, da muss man sich eigentlich als Anwender keine Gedanken mehr machen.
Also niemand schlabbert meine E-Mail ab, während sie durchs Internet, also außer es sind staatliche Akteure, die genau andere Mittel haben als sonst jemand.
Ja, genau. Also es ist ja so, dass die verschiedenen Mail-Provider sich, also zumindest in Europa, verpflichtet haben, untereinander auch verschlüsselt zu kommunizieren. Und da würde ich mich auch mal drauf verlassen, dass das so ist. Wenn ich allerdings einen Mail-Provider irgendwo in Timbuktu habe, dann wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das heißt, von Europa bis dahin könnte das schon abgefangen werden, theoretisch.
Ich weiß noch nicht mal, wo Timbuktu liegt, ehrlich gesagt.
Ich glaube, wo ist das, in Afrika irgendwo?
Keine Ahnung, wir
benutzen das. Ist das politisch unkorrekt?
Nee, wir sind kein Geografie-Podcast. Wir dürfen unsere E-Mails nach Timbuktu schicken. Okay. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, weil du hast jetzt sehr viel über Sicherheit geredet. Jetzt haben wir hier an der Hochschule einen IT-Sicherheitsbeauftragten und einen Arbeitssicherheitsbeauftragten.
Und die machen ja einen Datenschutzbeauftragten.
Und einen Datenschutzbeauftragten. Aber bleiben wir erstmal bei den ersten beiden. Ja. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dieser Arbeitssicherheit oder Sicherheit, wie wir das so am Arbeitsplatz kennen, sodass mir die Kreissäge nicht den Finger absägt, und diese IT-Sicherheit? Also da haben wir im Deutschen so ein, benutzen ja dasselbe Wort, aber das ist ja nicht dasselbe, oder?
Naja, das ist genau, was ich am Anfang meinte. Also Sicherheit im Englischen wäre ja Safety, also Arbeitssicherheit wäre ja Workplace Safety zum Beispiel, und IT-Sicherheit wäre IT-Security, also Sicherung. Es geht da tatsächlich eher darum, bei der IT-Sicherheit hier in der Hochschule dafür zu sorgen, dass keine unabwendbaren Risiken oder eben keine nicht vertretbaren Risiken für die Informationen der Hochschule entstehen. So, und da sind natürlich auch alle gefordert, mitzuarbeiten, und die zentralen Informationswerte, die sogenannten Kronjuwelen, die wir dann zu schützen haben hier in der Hochschule, sind ja primär die Studierendendaten und die Prüfungsdaten. Also das ist ja unser Hauptkerngeschäft, was ja dann auch zur Erstellung von den entsprechenden Bescheiden führt, egal ob das die Exmatrikulation oder eben am Schluss auch das Bachelorzeugnis ist. Auf der einen Seite, und ein bisschen Forschung, also haben wir auch noch ein bisschen Vertraulichkeitsanforderungen so an Forschungsdaten, aber im Wesentlichen sind das die Dinge, die geschützt werden müssen. Das Problem ist, ja, hat ja fast jeder an der Hochschule mit diesen Daten irgendwie zu tun, weil es ist ja das Kerngeschäft. Und das heißt, jeder hat auch Zugang über seine IT-Technologie zu diesen Daten. Und wenn jetzt jemand Schindluder treiben möchte, wie zum Beispiel unser POS verschlüsseln von außen, dann hätte er viele, viele Möglichkeiten einzugreifen. Um das sozusagen irgendwie koordinieren und irgendwie organisieren zu können, braucht es einen Beauftragten, der sich darum kümmert, diese verschiedenen Sachen zusammen zu betrachten und zu überlegen und eben in unserem Falle dem Rektorat, bei Firmen der Geschäftsleitung vorzuschlagen, welche Maßnahmen notwendig sind, organisatorisch, technisch, wie man das misst, wie gut man gerade ist, wie die Risikolage denn ist und so. Das macht der Informationssicherheitsbeauftragte.
Gut, also ich habe jetzt verstanden, ich habe es im Englischen Safety. Das sorgt dafür, dass mir die Maschine, wenn ich sie normal benutze, nicht die Hand abreißt. Und ich habe Security. Das kümmert sich darum, dass sich kein Hacker in die Maschine illegal einhackt, sodass sie mir die Hand abreißt.
Genau, oder? Also in dem Beispiel super beschrieben.
Okay, also das heißt, wir müssen das unterscheiden. Die Briten, die Amerikaner und Briten tun das, wir tun das nicht. Wir reden immer von Sicherheit, meinen aber eigentlich zwei verschiedene Dinge. Wir reden aber jetzt immer nur von der Sicherheit vor missbräuchlicher Nutzung. Ne?
Typischerweise von außen, also von meistens außen. Von außen.
Okay. Ja. So, jetzt hast du vorhin Datenschutz noch genannt. Das gibt's ja auch noch. Also wir haben ja vorhin nur über Cybersicherheit, IT-Sicherheit, Informationssicherheit gesprochen. Jetzt reden ja immer alle Leute noch vom Datenschutz und es gibt einen Datenschutzbeauftragten und es gibt Datenschutzgrundverordnung. Was ist das jetzt auch noch?
Also Datenschutz ist, hat eine große Überlappung mit Informationssicherheit, allerdings zwei ganz wesentliche Unterschiede. Der eine wesentliche Unterschied ist, es geht beim Datenschutz immer nur um Informationen über Personen, die ein persönliches Recht haben, dass sie sozusagen nicht belangt werden können oder dass ihnen Nachteile entstehen, dadurch, dass irgendwie Informationen verarbeitet werden. Und da geht es eben um personenbezogene Daten, so heißt das dann halt auch, wie zum Beispiel Adresse oder Telefonnummer oder Krankheitsstand oder Partei oder sowas. Und da gibt es verschiedene Stufen. Also es gibt so einfache personenbezogene Daten oder normale personenbezogene Daten und besondere personenbezogene Daten. Und das sind die, die, wenn sie denn bekannt wären oder eben verändert würden, eben zu einem hohen Schaden führen können. Typischerweise sind das Gesundheitsdaten und auch politische Daten oder auch so Gender-Sachen zum Beispiel auch.
Okay, das heißt also, wenn jetzt ein Angreifer so mit Hoodie und Anonymous-Maske in meinen Laptop einbricht und einen Bitcoin-Miner installiert, ist es kein Thema für den Datenschutz, ist IT-Sicherheit. Wenn der einbricht und noch personenbezogene Daten mitnimmt, dann ist es sowohl ein IT-Security-Vorfall als auch ein Datenschutzvorfall.
Genau.
Wenn jetzt kein Hacker kommt und sagen wir mal, irgendein Kollege hier schreibt auf, hier Thomas Mietz wohnt da und da und hat irgendwie die und die Blutgruppe und hat die und die, wählt die und die Parteien und lässt den Zettel im Hörsaal liegen, dann wäre es kein IT-Security-Vorfall, aber ein Datenschutzvorfall.
Genau.
Also wir haben quasi, es gibt alles, es gibt jede Permutation von diesen beiden Dingen ist möglich und man muss dann immer gucken, wer kümmert sich darum.
Ja, das ist richtig. Also ich denke, dass also wegen Kümmern, ist ja auch so ein bisschen Vorgriff oder wir gucken da jetzt ein paar Themen auch ein bisschen schon, teasern die schon mal an, die können wir später nochmal ein bisschen vertiefen. Vorfallsmanagement ist ein Riesenthema für sich oder Incidentmanagement, wie man im Englischen auch sagt. Und das funktioniert tatsächlich am besten, wenn man das in einem Prozess für alle Themen abfroggert, man aber die alle Beteiligten immer am Tisch hat, um irgendwie immer entscheiden zu können, ist denn der jetzt betroffen oder nicht? Weil wenn das an jemandem vorbeigeht, dann geht das mit hoher Wahrscheinlichkeit ein paar Wochen lang vorbei, bis er das mitbekommt und dann ist vielleicht schon die Kuh ins Wasser gefallen.
Jetzt hast du ja so, das ist ja vielleicht ein ganz guter Aufhänger. Also wir haben uns ja mal so ein bisschen jetzt diese Bereiche angeguckt. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, es gibt diese verschiedenen Rollen. Vielleicht können wir die ja nochmal gegeneinander abgrenzen. Also Datenschutz, wir haben es jetzt so ein bisschen grob definiert, personenbezogene Daten oder besondere personenbezogene Daten und deren Schutz. Was macht denn jetzt so ein Datenschutzbeauftragter den ganzen Tag? Also läuft der durch die Räume und guckt, ob irgendwo Zettel mit meiner Blutgruppe liegen? Oder
nee, der wird eher sagen zu jemandem oder zur Geschäftsleitung, die ihn beauftragt hat, ich brauche jemanden, also nenn mir mal jemanden, der durch die Räume geht und guckt, ob da so Zettel rumliegen. Also der ist für die koordinativen Tätigkeiten zuständig, nicht für die operative. Und der guckt, der ist auch Ansprechpartner zum Beispiel für wenn man jetzt neue Verfahren oder so plant, neue IT-Prozesse oder neue Anwendungen irgendwie entwickeln will oder irgendwie umsetzen möchte, ob zu gucken, ob die geplante Vorgehensweise auch datenschutzkonform ist. Also kann man, oder im besten Falle berät er ja auch dazu, wie man es datenschutzkonform umsetzen kann. Nicht in jeder Organisation ist das so. Manche stellen sich auch nur so auf und sagen so, ja, so geht's nicht, Wiedersehen, komm nochmal, wenn du es weißt. Aber am besten ist natürlich, wenn das irgendwie so ein konstruktives Zusammen ist. Also das eine. Das zweite ist, er ist für die Meldung zuständig. Also es gibt ja inzwischen seit der DSGVO 2018 eine Meldepflicht von Datenschutzvorfällen bei der Landesbehörde, beim Landesdatenschutzbeauftragten. Und da gibt's auch recht strenge Zeitfristen. Innerhalb von 48 Stunden muss die Erstmeldung erfolgen, auch egal ob Wochenende oder nicht. und dann innerhalb von 72 Stunden danach muss, glaube ich, bestätigt werden, ob es wirklich um einen Fall handelt. Und dann hat man einen Monat Zeit, das zu analysieren und zu dokumentieren. Das ist auch wenig. Also dafür ist er zuständig, also ist Anlaufstelle für Meldungen. Bei Unternehmen, das ist neu jetzt, seit der DSGVO auch, bei Unternehmen, die Software entwickeln, ist er auch verantwortlich, dass die Anforderungen an die Datenschutz für deren Produkte auch bei ihm abgefragt werden.
Ein Datenschutzbeauftragter oder eine Datenschutzbeauftragte würde aber jetzt nicht sagen, installieren Virenschutz.
Vielleicht schon. Also früher war es ja so, als Informationssicherheitsmanagementsysteme noch eher unbekannt waren oder nicht so weit verbreitet, dann kam tatsächlich diese Liste der technischen und organisatorischen Maßnahmen, die auf jeden Fall gebraucht werden, die kam über den Datenschutz in die Unternehmen. Und da gab es auch tatsächlich im alten Datenschutzgesetz gab es auch eine Liste mit 13 Punkten, die verpflichtend umgesetzt werden sollten, und einer war eben Antiviren- oder Malware-Schutz, hieß es. Und heute ist es so, dass es in der DSGVO nicht mehr drinsteht. Es obliegt dem Unternehmen zu entscheiden, welche Maßnahmen wirksam sind für den Datenschutz. Sie können also sagen, also Beispiel jetzt, alle unsere Betriebssysteme sind Apple, die haben irgendwie so eine Malware-Erkennung im Betriebssystem eingebaut, die ist für uns, was wir so tun, ausreichend, wir machen nicht mehr. Kann ein Unternehmen so entscheiden. So, das ist nicht, deswegen nicht gesetzeswidrig.
Aber wenn der Datenschutzbeauftragte so oder die Datenschutzbeauftragte so cool ist und so viel macht, was macht denn noch der Informationssicherheitsbeauftragte und oder die Beauftragte? Und wie
arbeiten zusammen?
Wie stehen die denn? Ist das dieselbe Person? Sind das zwei Personen oder wie macht man das sinnvoll?
Also der Informationssicherheitsbeauftragte hat als allerwichtigste Abgrenzung vom Datenschutzbeauftragten eine andere Perspektive. Der Datenschutzbeauftragte hat die Perspektive der betroffenen Personen. Also das sind die Mitarbeitenden, das sind die Kunden, über die Daten gesammelt wird, das sind mögliche andere weitere Kunden, die Personen, die irgendwie rumlaufen, also auch Personen, die jetzt hier möglicherweise wenn wir jetzt eine Außenhautabsicherung mit Kameras hätten und da würden Passanten vorbeilaufen, dann wären die auch zu vertreten durch den Datenschutzbeauftragten. Also der guckt immer, ist ein Recht einer betroffenen Person betroffen durch irgendwie so ein Freiheitsrecht, durch das, was wir so IT-mäßig tun oder nicht mal IT-mäßig, durch Verarbeitung von Informationen, kann ja auch nicht IT-mäßig sein, wie du sagst mit dem Zettel. Der Informationssicherheitsbeauftragte guckt das aber aus Firmenperspektive an oder Unternehmensperspektive. Der sagt, guckt sich an, was haben die Informationen denn für einen Wert für uns als Organisation? Und das ist nicht immer die gleiche Bewertung. Also A könnte ja die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs unterschiedlich sein, weil in dem einen Fall will ich die Infrastruktur angreifen, um das Unternehmen zu erpressen, und die paar Informationen, die ich dabei an personenbezogenen Daten sammelt, die sind sozusagen Beiwerk, das verkaufe ich nicht groß, das sind nur 5 Adressen, da ist mir der Aufwand zu hoch, als dass ich das im Darknet irgendwie anbiete. Oder im Gegenzug, ich habe ihr irgendwie eine Liste von allen Studis mit allen Notenverläufen und wer wann nicht bestanden hat, und das stelle ich ins Internet. So, also da wäre auch die Wahrscheinlichkeit unterschiedlich und der Schaden natürlich auch. Und das anders zu bewerten, anders anzugucken, das ist der Hauptunterschied. Beide müssen ein Managementsystem pflegen, also beide müssen auch müssen Maßnahmen vorschlagen, die zur Risikosenkung führen, müssen auch messen, werden die besser, müssen kontinuierlich das System überprüfen. Also da gibt es ganz, ganz viele Parallelen in der operativen Tätigkeit. Der Datenschutzbeauftragte hat noch ein paar mehr Aufgaben, weil er noch Betroffenenrechte umsetzen muss. Also der muss auch noch dafür sorgen, dass man sich beschweren kann und dass man irgendwie Auskunft erhält und so. Das hat der Informationssicherheitsbeauftragte nicht. Und daher, wie du schon angedeutet hast, wäre es absolut eine gute Idee, wenn das Unternehmen nicht so groß ist, die beiden Personen zusammenzuführen, also das in einer Person erbringen zu lassen, fände ich ganz gut, weil die haben viele Synergien.
Das geht, das kann derselbe Mensch sein.
Das kann derselbe Mensch sein.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist mehr so ein Interessenkonflikt, weil der Datenschutzbeauftragte sagt, hier die Daten, und der Informationssicherheitsbeauftragte sagt, nee, das geht eher um die Systeme, das kann man machen.
Ja, also ich finde den Konflikt auf jeden Fall kleiner als das, was man tatsächlich häufig sieht, dass der IT-Beauftragte oder der CIO oder so, dass der gleichzeitig Informationssicherheitsbeauftragter ist. Weil der hat einen viel größeren Konflikt, nämlich weil er ja die IT-Systeme auf Gedeih und Verderb am Laufen halten will, weil er daran gemessen wird.
Okay, ja gut, das kann man also nachvollziehen, ja. Weil der würde ja dann auch jederzeit, hätte ja auch das Interesse, die Angriffe zu vertuschen, damit er seine Ruhe hat
in seiner IT. Oder zumindest mal, wir kriegen, nicht erzählen, wir gucken, ob wir das selber hinkriegen. So.
Ne? Jetzt waren wir beide ja bei SAP und mal in unserem former life, in der Vergangenheit. Und da gab es ja noch einen Chief Information Officer und einen Chief Information Security Officer. Was ist denn ein Chief Information Security Officer?
Also der CIO wäre der IT-Leiter, der klassische, das ist nur so ein englischer C-Begriff halt. Der CISO ist das gleiche wie der ISB, also es ist der englische Begriff dafür. Ist nur ein bisschen verwirrend, weil mit Chief heißt ja, wenn es einen Chief gibt, muss es auch irgendwie Leute drunter geben, für die er der Chief ist. Und deswegen nutzt man das eigentlich dann, wenn auch diese Informationssicherheitsorganisation tatsächlich aus mehreren Personen besteht. Also wenn ich dann zum Beispiel in Standorten oder in Abteilungen oder in Divisionen oder in Töchterunternehmen dann jeweils verantwortliche Informationssicherheitsbeauftragte habe für den Bereich und es gibt einen, der sozusagen das für den gesamten Konzern oder die Gruppe irgendwie koordiniert, dann wäre das der CISO.
Okay, also ich hätte jetzt, wenn ich so Einzelkämpfer Informationssicherheitsbeauftragter habe, dann ist das ein Informationssicherheitsbeauftragter. Jo. Und wenn es mehrere davon gibt und einen Chef, dann ist der Chef der Chef der CISO.
So würde man das
damit
nennen.
Damit er das Chief verdient hat.
Ja, genau. Also würde ich es verwenden. Also, aber jetzt streng genommen gibt es keinen Unterschied, weil in der ISO 27001, das ist ja die zentrale Norm für Informationssicherheitsmanagementsysteme, da wird eben diese verantwortliche Person, die bei uns ISB in BSI im IT-Sicherheitsgesetz steht und im BSI-Gesetz, die wird dort CISO genannt.
Okay. Ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen uns die Rollen angeguckt und die Menschen, die da rumspringen und was es da so gibt. Jetzt versuche ich das nochmal wieder zurück zu mappen auf unsere Welt hier. Wir sind ja an der Hochschule, wir bilden ja junge Menschen aus zu Bachelors of Science in Cybersecurity. Und die werden ja nicht sofort ISB oder CISO oder vielleicht auch gar nicht Datenschutzbeauftragte, sondern die kriegen ja bei uns auch eine relativ grundständige Ausbildung auch in Software Engineering, Softwareentwicklung, Softwareprozessen und so weiter. Wie kriege ich das denn jetzt zusammen? Also was machen die denn dann da draußen, wenn die hier fertig sind, wenn die ihren Bachelor haben nach sieben Semestern?
Also es ist, finde ich, super spannend. Es gibt ein paar Bereiche, die sich so ein bisschen abzeichnen jetzt nach den ersten paar Jahren Abgängern, was tatsächlich unsere Absolventen so machen. Und eine große Gruppe wird tatsächlich von IT-Beratungsunternehmen abgegriffen, die eine Security Practice haben, also eine Abteilung, die entsprechend Sicherheitsuntersuchungen und Sicherheitsberatung durchführt. Und das geht von, ich helfe den Organisationen, irgendwie ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufzubauen, also Verantwortlichkeiten zu definieren, Prozesse zu designen und im Unternehmen zu implementieren, über sowas wie wir machen Whitehead-Hacking, also wir untersuchen Systeme, Anwendungen, IT-Organisationen auf Sicherheit von außen, Penetration-Tests oder eben auch, die werden Security-Architekt. Das wäre natürlich sozusagen die Krone jetzt aus unserer Perspektive so ein bisschen, der schönste Job, nämlich für eine Software entwickelnde Organisation die Sicherheitsaspekte zu verantworten. Also zu sagen, ich definiere die Anforderungen, aber ich diskutiere auch gemeinsam mit den Entwicklern, welche Softwarearchitekturen dafür geeignet sind, welche Maßnahmen ich brauche, um das in der Software schon gut abzubilden.
Okay, das heißt, die wissen, sie können entwickeln und können daher natürlich auch gut mit Entwicklern kommunizieren darüber, wie man Software halt sicher macht, sicher entwickelt und könnten dann irgendwann in so eine Rolle, also ich vermute, man wird ja nicht direkt von der Hochschule dann als Architekt, Security-Architekt geheiert.
Nee, Architekt wird man ja auch erst in der Praxis. Also es gibt ja keine Ausbildung, auch normale, keine Software-Architekt. Ich bin jetzt fertig und so, jetzt stellt mich mal ein, sondern das ist ja, man fängt ja als Entwickler dann wieder an und landet vielleicht in einem architekturnahen Team, wo man irgendwie Patterns und so irgendwie umsetzt und so und irgendwann erkennen die Leute, oh, der ist aber cool und so und dann kriegt man das als Weihe.
Ja, also das, so sollte es sein. Ich wüsste Firmen, die haben auch drei Buchstaben im Namen, wo Architekten rumspringen, die wahrscheinlich tot umfallen würden, wenn sie mal eine Zeile C schreiben müssten. Aber gut, das ist ja jetzt ein anderes Thema. Also wir haben Entwickler, jetzt gibt es ja auch, auch Administratoren, die wir jetzt hier nicht primär ausbilden. Das ist ja bei uns mehr hier so ein Seitenthema. Sind die dann auch für die Sicherheit da? Oder wie arbeiten die dann zusammen mit dem ISB und Datenschutz und dem CISO und dem CIO?
Also das ist tatsächlich, finde ich, noch mit die schwierigste Stelle für die Zusammenarbeit innerhalb der IT-Themen, weil viele IT-Administratoren eben durch ihr Tagesgeschäft und den hohen Druck, den sie da haben, oft keine Zeit und keine Geduld haben, externe Informationssicherheitsanforderungen mit in Betracht zu ziehen. Ich kann das auch persönlich nachvollziehen, aber trotzdem ist es für die Organisation nicht gut. Und das ist egal, ob das ein Interner ist, der in einer internen IT-Abteilung da arbeitet und da die Berechtigungen und das Netzwerk administriert oder ob der bei einer externen Firma arbeitet und eben zuarbeitet. In beiden Fällen ist das total schwierig, weil jetzt rein nach der Lehre müsste er sozusagen, wäre ja die Kette so, der Informationssicherheitsbeauftragte identifiziert das Risiko, bespricht mit der Geschäftsleitung entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Diese Sicherheitsmaßnahmen sind zum Teil technisch und IT-orientiert, übergibt dies als Anforderung an die IT-Abteilung, im Anforderungsmanagement für eine Anwendung und sagt, okay, das müsst ihr jetzt aber machen. Und die geben das runter an die Administratoren und sagen, okay, jetzt ab sofort nur noch vier Augenprinzip bei Anmeldung bei dieser Serverklasse. Oder bei dieser Gruppe von Servern, und das macht ihr bitte nicht mehr alleine, oder ihr benutzt ein Privileged Access Management, oder irgendwas Technisches halt, was die betrifft, und die sagen, da habe ich aber keine Lust drauf, weil das macht meine Arbeit unglaublich viel komplizierter. So, und da kollidiert das tatsächlich oft in der Praxis, dass dann da unten nicht genug Sicherheit tatsächlich umgesetzt wird, weil die einfach zu viel Tagesgeschäft haben und dafür keine Zeit haben, das richtig zu machen. Aber ja, das ist natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die mit so einer Security-Ausbildung, glaube ich, einen sehr guten Job machen können.
Mhm. Also Administratoren habe ich jetzt verstanden. Ich habe verstanden, wo Leute, die bei uns ausgebildet werden, einen Job finden. Jetzt, glaube ich, haben wir auch ein etwas klares Bild, wer für die Sicherheit verantwortlich ist. Eigentlich alle, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, eigentlich nur die Geschäftsleitung.
Ja, aber also
jeder muss dazu beitragen. Genau. So, ja, genau. Jeder hat seinen Zahnrad oder ist ein Zahnrad und jeder muss sein Schärflein bringen, damit es funktioniert. Letztendlich ultimativ verantwortlich ist die Geschäftsleitung, natürlich, und wenn die das nicht ernst nehmen, nicht vorleben, wenn die dafür kein Geld bereitstellen, wenn die Prozesse nicht etablieren, wenn die keine Beauftragten identifizieren, wenn die keine Verantwortung zuweisen in bestimmten Prozessen, dann wird es auch nicht laufen. Dann wird Sicherheit wie bei vielen ungeliebten Themen wie eine heiße Kartoffel immer hin und her geschoben und am Schluss passiert einfach gar nichts. Das ist leider so.
Also ich komme aus dem Ruhrgebiet, da sagt man, wer kriegt den Po voll? Also wenn was passiert, ist eigentlich die Geschäftsführung verantwortlich. Und wenn die nicht nachweisen kann, dass sie sich drum gekümmert hat, dann gibt's richtig Ärger oder kann es richtig Ärger geben, ne? Da kann es auch Strafen geben und so weiter. Und die muss dann dafür sorgen, dass die Leute weiter unten in der Hierarchie, Administratorinnen, Administratoren, die Dinge umsetzen, die sinnvoll sind. Aber verantwortlich sind die da oben, mhm, und beitragen müssen aber alle.
Genau, verantwortlich sind die da oben. Das hast du schön mit den Händen so dargestellt. Ja, versuch das mal jetzt abzubilden. Verantwortlich sind die da oben, schöner Kreis oben in der Mitte. Verantwortlich sind aber die da unten alle. Da hast du die Hände so runtergeschoben. Und dazwischen sitzt eben der Informationssicherheitsbeauftragte sozusagen. Der ist wie so ein Teil des mittleren Managements, auch wenn er vielleicht da gar nicht jetzt organisatorisch sitzt, aber er hat ja eine direkte Berichtslinie nach oben. Der muss eben dafür sorgen, dass die da oben das Richtige verstehen und die richtigen Entscheidungen treffen zu können überhaupt, und muss danach dafür sorgen, dass die da unten das auch verstehen und nachvollziehen können und entsprechend dann auch selber dazu beitragen.
Okay, also ich habe jetzt ein Bild. Was mich jetzt aber noch frage, also wir kennen jetzt diese verschiedenen Rollen. Wir wissen jetzt, dass man ja sogar bis zum Security-Architekt kommen kann. Gibt es noch andere Jobprofile da draußen? Weil es kann ja nicht nur Entwicklung und Architektur und ISB, also Informationssicherheitsbeauftragter, sein. Gibt es da noch mehr?
Naja, viele Berater natürlich, also die, also viele von den Security-Aktivitäten werden von den Firmen als nicht nachhaltig wertschöpfend angesehen, was ja auch oft stimmt. Und deswegen kauft man das dann lieber ein. Das heißt, es gibt einen hohen Bedarf, auch diese Kompetenz von außen zuzukaufen. Dann bieten sich natürlich die großen Beratungsfirmen, die klassischen Big Four und Co. an, aber auch spezialisierte kleinere Unternehmen, die, mit denen man irgendwie da auch nachher längerfristig, glaube ich, eine gute Partnerschaft schließen kann, um da irgendwie auch eine externe Kompetenz immer zur Verfügung zu haben. Aber auch sowas wie Auditoren braucht's. Also es gibt ja natürlich auch zunehmend die Notwendigkeit, auch die Informationssicherheitsmanagementsysteme nachweisen zu können mit einem Zertifikat oder zumindest mit einem Audit. Und da braucht es natürlich auch ganz viele Leute, die in der Lage sind, das zu prüfen. Also die kommen und sagen, ich gucke mir mal an, wie machen ihr das überhaupt? Wie funktioniert denn eure Zusammenarbeit? Und was machen ihr, wenn so ein Risiko passiert? Also das zum Beispiel. Oder natürlich gibt es auf einer eher technischen Ebene gibt es auch Security-Analysten, also Leute, die, das ist vielleicht auch was, könnte ich mir auch gut vorstellen für unsere Absolventen, die Security-Schwachstellen, also gemeldete Schwachstellen von Herstellern angucken und versuchen zu bewerten, erstmal allgemein zu bewerten, was ist denn die Auswirkung, was ist das Risiko davon, wer könnte betroffen sein, welche Software kann denn wie gepatcht werden, und dann gibt es natürlich das auch als Dienstleistung speziell für Unternehmen, die einem alle die Informationen über die IT-Landschaft mitgeben und die übernehmen dann die komplette Auswertung, wie kritisch das für mich ist und was ich jetzt eigentlich als nächstes tun sollte.
Jetzt habe ich, okay, jetzt gibt es ja auch noch, also das ist ja alles so, also das sind ja alles so Jobs, die eher versuchen, die Security dadurch besser zu machen, dass man sich anguckt, so, und was kann man besser machen und so weiter. Jetzt gibt es ja auch noch, da haben wir ja auch Vorlesungen zu, extra Menschen, die natürlich gute Menschen sind, die versuchen, Systeme anzugreifen, ne, um zu gucken, kann ich da eindringen, die sich Software angucken, hat die Schwachstellen und diese Dinge. Mhm. Welche Jobs gibt es denn da noch?
Naja, das hatte ich am Anfang oder in der Mitte irgendwann mal kurz erwähnt, da gibt es ja die Penetration-Tester, also das gibt ja auch viele Firmen, die das als Service anbieten auch, kann man auch intern aufsetzen. Bisschen professioneller und ein bisschen besser organisiert, finde ich, ist, wenn es Red Team genannt wird, ob das dann wirklich so ist, muss man natürlich immer im Fall der Falle gucken, aber Red Team ist insofern ein bisschen vollständiger, weil die sozusagen von Ende zu Ende gucken, ob ich in ein System reinkomme und nicht so nach dem technischen Bericht des Systems aufhören, so, sondern auch tatsächlich versuchen einzudringen und auch Spuren zu hinterlassen. Dann gibt es natürlich auch Blue Team, also das Pendant zum Red Team, das sind die, die versuchen dann eben Angriffe aktiv abzuwehren. Also die versuchen Angriffe zu erkennen und in der Situation zu versuchen, Maßnahmen zu ergreifen. Also nicht die Schwachstellen reduzieren, also es ist noch gar nichts passiert möglicherweise, sondern die wirklich aufmerksam gucken, ist in unserem Netzwerk was los? Gibt's da irgendwie Indikatoren, dass da möglicherweise bei uns jemand eingreift? Und was mache ich jetzt konkret?
Warum heißt das Red und Blue Team? Hat das was mit der Bundeswehr zu tun?
Also ich glaube, das hat was mit den Israelis zu tun, aber wissen tue ich echt das nicht.
Also ich glaube, also ich weiß mal, dass ich habe mal so Soldaten gesehen, die irgendwie ein Manöver gemacht hatten und die einen hatten blaue Binden und die anderen hatten rote Armbinden.
Und die Roten müssen immer die Flagge klauen oder sowas.
Und die Roten sind immer die Angreifer, weil Rot der Russe war früher und Blau die NATO, die ist ja die NATO-Farbe. Und ich frage mich jetzt nur in Russland.
Ob ja? Die auch rot und blau sind.
Ja, also ob in Russland die Begriffe verdreht sind, also ob in Russland das Red Team die Verteidiger sind, das Blue Team die Angreifer. Ja. Ja, wir haben jetzt keinen, wir kennen jetzt niemanden in Russland. Ne? Das wäre
lustig.
Das wäre mal eine interessante Frage. Ja, wenn ich bin jetzt fertig, ich habe jetzt studiert hier, ich bin durch mit meinem Studium, jetzt habe ich all diese Möglichkeiten. Was mache ich denn jetzt? Welchen Job nehme ich denn? Wie wähle ich den aus?
Also ich glaube, diese verschiedenen Jobs, die wir jetzt so ein bisschen angeteasert haben, die haben ja einen unterschiedlichen Grad in Sachen Unabhängigkeit, also unabhängiges Arbeiten. Also lasse ich mir von irgendjemandem was reinreden oder will ich irgendwie selber der Schlauste sein oder so. Aber auch Kommunikation mit anderen, wenn ich viel mit anderen kommunizieren möchte und das mag, dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt Security Analyst werden, weil ich da irgendwie wahrscheinlich stundenlang ohne mit jemand anders zu reden am Rechner sitzen muss, um bestimmte Informationen zu erlangen. Das sind so zwei Faktoren. Und das andere ist, glaube ich, auch, ist man auch so verhandlungs bereit? Also mag man auch irgendwie in den Clinch gehen mit anderen Leuten? Macht das eher Spaß oder ist man eher so jemand, der sagt, oh, ich bin zwar gern unter anderen Leuten, aber bitte kein Konflikt? So, das sind so Faktoren oder Aspekte, die einem, glaube ich, ein bisschen nahelegen, was man dann lieber mag. Also der ISB zum Beispiel, finde ich, oder so eine Stelle beim ISB, so ein Information Security Manager, der oder Specialist oder wie man die auch immer irgendwie nennen mag, die heißt ja dann immer in Ausschreibungen so, wie die Firmen die irgendwie nennen, die sind tatsächlich, die müssen eher Generalisten sein, die brauchen jetzt keine super Security-Technik-Spezies sein, aber da ist total wichtig, dass sie das richtige Mindset haben, also dass die schon um die Ecke denken und immer überlegen, so ein bisschen mit Paranoia, ah, da könnte was passieren, so, aber gleichzeitig auch gut kommunizieren können. Also dass sie irgendwie und auch Konflikte aushalten, weil sie müssen vielleicht auch mal Managern, die 3-4 Ebenen, also in der Größenorganisation über ihnen stehen, sagen, dass es so nicht geht, was sie gerade tun. Und das ist vielleicht auch nicht ganz lustig immer. So, während jetzt so ein Pentester, der, wenn er Glück hat, sage ich jetzt mal, dann muss er die Ergebnisse seines Berichts noch nicht mal selber vorstellen.
Ja. Ich hab ja mal ein halbes Jahr mitgemacht bei Pentesting. Und das ist, da kannst du sehr, sehr mit dir selbst sein. Also das war eh zu Corona-Zeit, aber da die Kommunikation war eigentlich eher, oh, ich habe was gefunden, ja, ich auch. Und dann hat man das am Ende zusammengeschrieben. Also das ist Pentesting kann sehr einsam sein, muss man sagen. Muss man mögen. Aber es ist natürlich auch ein unfassbares Gefühl, wenn das System dann unter dir zusammenbricht. Also weil du findest also fast immer was.
Ja.
Das ist natürlich sehr befriedigend. Ja, also es ist halt unsere Studierenden, das haben wir, glaube ich, so ein bisschen besprochen, was die machen können. Gibt es noch irgendwas, was man jetzt sagen muss, so overall zum Thema Cybersecurity als relevanten Punkt?
Naja, wir adressieren hier mit dem Podcast ja, glaube ich, Leute, die sich tatsächlich im Detail dafür so ein bisschen interessieren.
Das hoffe ich, ja, sonst bräuchten sie es nicht zu hören.
Die Frage ist, finde ich immer, wie sagt man es dem Kinder, also der Geschäftsleitung, also den Verantwortlichen? Weil wir hatten ja eben kurz drüber gesprochen, es kann auch Strafen geben. Die aktuelle Novelle des Netzwerkinformationssicherheitsrichtlinie der EU ist ja umsetzungspflichtig ab jetzt Herbst 24, ab Oktober 24, und da gibt es das aktuell in immer noch im Entwurf befindliche Netzwerk Informationssicherheits Umsetzungs- und Cyberstärkungsgesetz,
oh Gott,
glaube ich, das ist ein absolutes Wortungetüm. Und da steht tatsächlich drin, dass für Unternehmen, die als wesentliche Einrichtung oder wichtige Einrichtung der kritischen Infrastruktur betrachtet werden, die Geschäftsleitung die Verantwortung nicht abschieben kann. Noch nicht mal, also vorher war ja immer grob fahrlässig, also dann ist man eh direkt haftbar, aber es gibt ein Verbot der D&O-Versicherung. Also sie müssen persönlich haften. Also deswegen, wie sage ich es meinem Kinder? Der tatsächlich Betroffenen, die in der Pflicht sind, ist die Geschäftsleitung. Und wie können jetzt unsere Leute, das ist so ein bisschen das, wo ich glaube, da müssen wir auch vielleicht nochmal miteinander reden, wie kann ich sozusagen unsere Leute dazu enablen, so weit zu bringen, dass sie mit diesen verantwortlichen Personen sprechen kann?
Psychotherapie, Studium.
Vielleicht, weiß ich nicht, mal gucken. Also irgendwas, also auf jeden Fall, was ich gestern auf der Explosion da gehört habe, das war auch total entspannend dazu. Die Geschäftsleitung versteht die Technik nicht. Ja, also A, haben sie das Studium nicht, aber B, haben sie auch jeden Tag andere Probleme, mit denen sie kämpfen müssen. Und die haben keine Geduld, sich irgendwie technische Details anzuhören. Das heißt, man muss auch eine andere Sprache sprechen. Und vielleicht ist auch sowas wie Translation Studies for Managers oder so vielleicht ein gutes Profil und so ein Kompetenzbündel für unsere Leute.
Das bedeutet, das Spektrum ist riesig, die Möglichkeiten sind groß, man kann von eher sehr technisch bis hin zu, also natürlich die technischen Grundlagen müssen alle haben, aber man kann sich dann spezialisieren, entwickeln, man kann sagen, okay, ich habe gemerkt, ich habe mehr Spaß daran zu gucken, ob es sicher ist und Leuten das zu kommunizieren, oder ich bin wirklich jemand, der lieber sicher entwickelt oder Prozesse designt. Also es gibt eigentlich alles in dem Spektrum, wo man sich betätigen kann.
Ja. Sehr vielfältig, und das, finde ich, ist auch das Reizvolle daran.
Also ein spannendes Studium, oder? Wenn wir jetzt hier noch einen kleinen Werbeblock einbringen können. Wir gehen vielleicht auch davon aus, dass Leute, die das hören, eh bei uns studieren oder nah dran sind, aber wer das noch nicht tut und hört das hier, kommt zu uns. Es ist super spannend, man kann ganz viel machen.
Ja, voll cool.
Gut, dann würde ich jetzt einfach sagen, jetzt haben wir doch eine ganze Weile gesprochen. Wir haben doch viele Themen so als Einführung in die Cybersecurity diskutiert. Dann würde ich dir erstmal danken oder ich danke dir für dieses Gespräch und hoffe, wir nehmen dann bald die nächste Folge auf, wo es dann um neue Themen geht. Vielen Dank, Sascha.
Ja, gerne.
Ciao.
Ciao.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode gefallen hat. Weitere Folgen und andere Kanäle finden Sie unter podcast.hs-mannheim.de.